Gisela Friedrichsen, Sie waren dabei, als Anfang der 90er Jahre der schon krebskranke Erich Honecker vor Gericht stand. Sie haben über den Kaufhauserpresser Dagobert berichtet und zuletzt über den Jahrhundertprozess gegen Beate Zschäpe und den rechtsextremen nationalsozialistischen Untergrund, kurz NSU. Ihre Texte lesen sich wie eine Zeitreise durch die deutsche Rechtsgeschichte der letzten 30 Jahre. Sie handeln von Gewalt und Schuld, von Mördern, Entführern, Kinderschändern. Die Menschen zeigen sich in ihren Geschichten von ihrer schlechtesten Seite. Wie oft, Frau Friedrichsen, sind Sie in Ihrer Karriere als Gerichtsreporterin abends nach Hause gekommen und haben sich gefragt, warum mache ich das eigentlich? Warum tue ich mir all dieses Elend an?
Das ist eigentlich nicht so sehr oft vorgekommen, denn ich sehe meine Aufgabe durchaus als eine notwendige in einem Rechtsstaat. Ich berichte über das, was die Justiz mit den Menschen, die gescheitert sind, die irgendwelche Dinge getan haben, die vielleicht ganz fürchterlich sind, wie sie mit denen umgeht, wie sie die beurteilt, wie sie zu den Straftaten steht. Das ändert sich ja durchaus im Laufe der Zeit. Der Zeitgeist hat ja oftmals auch eine Auswirkung auf Gerichtsverhandlungen und Gerichtsurteile. Aber Sie haben eben gesagt, dass ich eben mit den ganz schrecklichen Dingen ständig zu tun habe, das ist einerseits richtig. Auf der anderen Seite, ich hatte auch mit unschuldigen Angeklagten zu tun. Und wenn dann ein Freispruch ergangen ist und man das Gefühl hatte, das war richtig so, da ist ein Mensch zu Unrecht beschuldigt worden, verdächtigt worden und zu Unrecht vor Gericht gezerrt worden und die Justiz war dann so doch in der Lage, das zu korrigieren, dann ist man auch wieder sehr positiv gestimmt.
Mhm. Aber bleiben wir mal bei den schrecklichen Dingen. Sie haben zum Beispiel über einen Fall berichtet, da hat eine Mutter ihre drei Kinder ertränkt. Ja. Ich habe einen 3-jährigen Sohn. Das geht mir unglaublich nahe. Das schüttelt man ja nicht so einfach ab.
Ja, zumal ich ja auch Kinder habe und die damals auch klein gewesen sind. Und das ist schon, das geht schon an die Substanz. Das Ertränken ist eine schreckliche Sache gewesen, aber ich habe auch Prozesse beschrieben, wo da haben junge Mütter ihre Kinder verhungern lassen oder so verwahrlosen lassen, dass sie dann in einem Zustand gewesen sind, dass man sie nicht mehr dem Arzt vorstellen konnte. Und dann sind diese Mütter nicht mehr nach Hause gegangen, weil sie es selber nicht mehr mit ansehen konnten. Und die Kinder sind elendig zugrunde gegangen in Kot und Urin und Schmutz und in ihrer Einsamkeit. Das ist noch viel schlimmer gewesen eigentlich. Wie geht man damit um? Man geht irgendwann professionell damit um, indem man nach Worten sucht. Ich musste ja schreiben drüber. Ich brauchte also Worte, in die ich dieses Schreckliche fassen konnte. Oder um sie dem Leser irgendwie zugänglich zu machen, musste ich irgendeine Form finden. Da konnte ich ja nicht nach Hause gehen und sagen, ach, das war alles so schrecklich, ich will ja gar nicht mehr dran denken, sondern ich musste mir ja überlegen, wie schreibe ich das? Wie bringe ich das zu Papier, dass ein Leser einerseits die Grausamkeit oder die Schrecklichkeit versteht, aber nicht in einer Art und Weise so überrollt wird damit, dass er gleich wieder den Spiegel zum Beispiel zumacht und sagt, also bitte jetzt nicht beim Frühstück sowas. Sondern man musste das also irgendwie einbetten auch in eine gesellschaftliche Entwicklung oder in eine, wie auch immer, Atmosphäre, die in unserer Gesellschaft sich breit macht, die vorhanden ist. Dadurch kriegt man auch wieder einen gewissen Abstand dazu. Und ich sage immer, in dem Moment, wo ich Worte finde für das eigentlich Unsägliche, Unsagbare, in dem Moment habe ich es auch dann für mich selber schon wieder bewältigt. Schlimm sind die Dinge, die man nicht mehr ausdrücken kann. Auch das gibt es durchaus. Und irgendwann weiß man dann, wozu der Mensch fähig ist und was er anderen antun kann. Und zwar nur der Mensch, kein Tier tut so etwas.
Glauben Sie an das Böse?
Ich habe lange Zeit das weit von mir gewiesen, dass es das Böse geben soll. Aber mittlerweile muss ich sagen, ja, es gibt es offensichtlich. Es gibt es und wir müssen sehr achtsam sein, wo es erscheint, um nicht dem Bösen die Macht zu geben oder die Überhand zu geben.
Wo sind Sie ihm begegnet?
Ja, wo bin ich ihm begegnet? Ich bin ihm begegnet in, in Menschen, die keinerlei Gefühl hatten für andere, die gar nicht, denen gar nicht bewusst war, was sie den anderen antun, weil sie da kein Gespür haben dafür. Also diese Empathie, das Mitleiden können, das Mitfühlen können mit dem, was ein anderer ertragen muss, das fehlt bei manchen Menschen. Und man fragt sich dann, woher kommt das? Und ist das angeboren oder ist das eine Reaktion von Menschen, die selbst vielleicht als Kinder nie Liebe erfahren haben, die nur sich selbst sozusagen drauf trainiert haben, an sich selbst zu denken, weil sonst nämlich keiner an sie dachte.
Haben Sie da einen konkreten Fall vor Augen?
Ach, ich habe so viele, Fälle dieser Art gemacht. Also zum Beispiel der sogenannte Bordstein-Kick-Fall. Der spielte in der damals gerade untergegangenen DDR, kurz nach der Wende, in einer Clique Jugendlicher hat sich einer, dadurch, dass er irgendwie eine andere Frisur hatte oder anders angezogen war als seine Kumpels, die Aversion seiner angeblichen Freunde, die hat er auf sich gezogen und sie haben ihn dann so im Alkoholrausch, also als Opfer ausgedeutet und haben ihn unglaublich traktiert, haben ihn geschlagen, haben auf ihn uriniert und ihn beschimpft und sind dann mit ihm sogar noch im Dorf zu Erwachsenen gegangen und haben dort weiter getrunken und weiter gepöbelt. Und auch die Erwachsenen haben nicht irgendwie dem Jungen geholfen. Und am Schluss haben sie ihn in einen Schweinestall buxiert und haben ihn dort auf einen Schweinetrog gelegt und dann etwas gemacht, was sie in dem Film American History X also gesehen hatten. Nämlich, dass eigentlich ein abschreckendes Beispiel für die Grausamkeit des Faschismus, da in dem Film wird ein Schwarzer auf den Bordstein gelegt mit einem Genick und dann tritt einer drauf und freut sich ganz furchtbar, wie das knackt und wie er den Menschen da umbringt. Und das haben diese Jugendlichen mit ihrem eigentlich Freund, Kumpel da auch gemacht, in ihrem Blutrausch fast, kann man sagen, und haben sich da sehr gefreut, dass also dieses Phänomen des Knackens jetzt mal live erlebt haben. Das sind so Dinge, da habe ich das auch thematisiert beim Schreiben, dass man eigentlich fast das nicht mitschreiben konnte. Ich bin also gewöhnt, Gerichtsverhandlungen mehr oder weniger zu protokollieren. Und da stockte einem wirklich das Blut in den Adern, da konnte man fast nicht mehr mitschreiben. Als die Staatsanwältin den Tatablauf geschildert hat, als man dann Zeugen hörte, die dazu Angaben gemacht haben, das war einer der Fälle, wo ich sagen musste, also das Böse muss existieren. Wenn so wenig noch Mitgefühl in anderen, in Menschen drin ist, dass sie so umgehen mit einem, mit ihresgleichen, das ist unfassbar gewesen, was da an Details ans Licht kam und wie dieser arme Kerl da zu Tode gekommen ist, ein 16-Jähriger. Sie haben ihn behandelt wie Dreck, wie Abfall, wie Müll. Also das sind dann so Situationen, wo man, die vergisst man dann eigentlich das ganze Leben lang nicht. Man denkt oftmals nicht mehr dran, aber dann, wenn man sich dessen wieder erinnert, dann frage ich mich auch manchmal, wie ich das eigentlich ausgehalten habe. Aber wie gesagt, ich musste halt irgendwie Worte finden, wie ich das schreibe.
Also schreiben als der Versuch, die Kontrolle zu behalten.
Ja, wieder zu bekommen.
Frau Friedrichsen, ich bin vorsichtig bei Ihrem Alter, weil ich gelesen habe, in Ihrem Wikipedia-Eintrag steht eine falsche Angabe. Ja. Geboren sind Sie 1945 in München, so viel steht fest. Und vor kurzem hat Sie eine Jury von 100 Journalisten für Ihr Lebenswerk geehrt. Gisela Friedrichsen, die Großmeisterin der Gerichtsreportage. Man könnte sagen, besser wird's nicht. Trotzdem machen Sie weiter. Warum?
Weil mich das interessiert, was passiert in unserer Gesellschaft. Was vor Gericht passiert oder was sich da abspielt, was man da erfährt, das ist ein Seismograph für unsere Gesellschaft.
Aber ich sag mal so, Sie könnten auch zu Hause sitzen, mit Ihrem Hund Gassi gehen und mit Ihrem Enkel spielen.
Könnte ich, ja, aber das kann ich ja immer noch. Das läuft mir ja nicht davon. Solange ich in der Lage bin oder solange ich noch, ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal sage, oh, ich will nicht schon wieder und oh nee, ich ertrage es nicht mehr, immer das Gleiche, dann höre ich auf. Aber meine Neugier ist ungebrochen eigentlich und ich möchte wissen, was sind das für Menschen, die zum Beispiel den Kasseler Regierungspräsidenten umgebracht haben? Das wäre ja eine ganz interessante Frage. Sind es Taten von verwirrten Einzeltätern oder steckt da doch eine größere Organisation dahinter, die das handelt?
Ihr Kollege Hans Holzheiter von der Süddeutschen Zeitung, der hat mal gesagt, im Gericht wird ein Bereich des alltäglichen Lebens präsentiert, den man sonst nicht kennt. Ist das der Schlüssel, um zu verstehen, was den Reiz Ihrer Arbeit ausmacht, den Zugang zu einer eigentlich fremden Welt?
Das ist in vielen Fällen so, denn viele Taten spielen sich in Milieus ab, die einem total fremd sind, weil man in einem ganz anderen Milieu aufgewachsen ist, im anderen Milieu lebt, andere Bekannte hat, andere Lebensverhältnisse hat. Vor Gericht erlebt man die Menschen, die, also zum Teil zumindest, die wirklich am Boden sind, die am untersten Level sich aufhalten, die keine Arbeit haben, die alles verspielt haben, die sich durch Alkohol, Drogen und ich weiß nicht was alles um ihre Existenz gebracht haben oder um ihre Existenz gebracht wurden und die in dieser Situation dann nicht mehr unterscheiden können zwischen Recht und Unrecht oder die auch nicht mehr die Kraft haben zu sagen, nein, das tue ich jetzt nicht, sondern bei denen also der ganze psychische Haushalt zusammenbricht und dann begehen sie irgendeine Wahnsinnstat oder die etwas tun, weil sie so, ja, wie soll ich sagen, so alleingelassen wurden von der Gesellschaft, dass sie sagen, ich will einmal im Leben und wenn es dann die letzte Tat ist, aber einmal will ich berühmt werden, einmal will ich etwas ganz Grausliches tun, damit ich dann die Medien, die Schlagzeilen, die Fernsehsendungen beherrsche. Auch solche Leute gibt es. Und wenn es die letzte Tat ist und mich nachher umbringe, ich meine, das ist alles irgendwie krank, aber unsere Gesellschaft produziert eben zum Teil auch kranke Menschen, die nicht mehr mithalten können, die nicht klarkommen, um die sich keiner kümmert, die sich isolieren und sich in irgendwelche Traumwelten versteigen und irgendwelche Schrecklichkeiten sich da ausmalen, was man alles tun könnte und tun müsste. Und ich mache es jetzt.
Das heißt, das ist aber auch nicht das Außergewöhnliche, das Exzeptionelle, das Spektakuläre, was vor Gericht passiert, sondern es ist banaler Alltag.
Manchmal ist es auch ganz banaler Alltag, aber gerade die besonders grausamen Taten, die besonders schlimmen Taten, das ist sicher nicht Alltag. Alltag ist der Ladendiebstahl oder die Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr, die möglicherweise schreckliche Folgen hat, aber die nachvollziehbar ist, wo man sagt, ja, um Gottes Willen, das könnte mir auch passiert sein. Ja? Man lernt ungeheuer viel über das Leben und die Gefahren auch und man wird manchmal ganz demütig, wenn man sich sagt, Mensch, ich hätte durchaus auch in so eine Situation kommen können, und nur durch Zufall, durch Glück, durch irgendwelche Umstände bin ich in so eine Situation nicht gekommen. Aber ich weiß nicht, was ich getan hätte, wenn ich in dieser Situation gewesen wäre.
Frau Frittesen, heute arbeiten Sie für die Welt. Angefangen als Gerichtsreporterin haben Sie beim Spiegel. Sie haben mal gesagt, als damals das Angebot vom Spiegel kam, sind Sie aufs Klo gegangen und haben geheult.
Ja.
Warum?
Ja, aus zweierlei Gründen eigentlich. Zum einen, ich war ja damals bei der FAZ und ich wollte mich eigentlich auf diese Gerichtsreportage konzentrieren. Ich wollte das machen, was Gerhard Mautz, mein Vorgänger beim Spiegel, was der beim Spiegel gemacht hat. Ich wollte mich auch so spezialisieren. Und ja, ich wollte auch über diese Sachen schreiben.
Aber woher wussten Sie das? Woher wussten Sie, Gerichtsreportage, das ist mein Ding?
Naja, also schon während meines Volontariats bin ich mal ins Gericht geschickt worden und dann auch bei der FAZ, so ab und zu durfte ich mal ins Gericht gehen und was schreiben und dann war ich fasziniert davon. Ich bin ja eine gelernte Germanistin eigentlich und und hatte immer eine große Liebe zur Literatur. Und vor Gericht erleben sie das halt alles live. Sie haben die Vorgeschichte einer Tat, sie haben als Kulminationspunkt die Tat und sie haben dann das, was anschließend kommt. Also das sind Geschichten, die man sonst in Novellen liest oder in Romanen.
Das heißt, es ist ein Theaterstück, das sich da vorgerichtet
hat. Das ist ein Theaterstück, das sich da abspielt, aber mit ungewissem Ausgang. Ja, um zurückzukommen auf Ihre Frage, warum ich geheult habe. Ich wollte das eben, wie gesagt, für die FAZ machen und es ist mir abgelehnt worden. Das wollte man dort nicht. Und dann bekomme ich dieses Angebot von dem damals angesehensten, großartigsten Schreiber solcher Dinge überhaupt. Und der sucht mich aus. Ich, die ich kaum die Chance hatte, solche Dinge zu schreiben, ab und zu mal. Aber Auslöser war damals wohl eine Geschichte, die ich so voller innerer Wut geschrieben habe, um sozusagen zu zeigen, dass ich es kann, dass es mein Ding ist. Da ging es darum, dass ein Türke, spielte in Mainz. Der Mann war beim Opel beschäftigt in Rüsselsheim. Und der hat eines Tages seine junge Frau und seine zwei kleinen Kinder ins Auto gesetzt, abgeschlossen, Benzin drüber gekippt und das Ganze angezündet. Und diese Menschen sind elendig da drin ums Leben gekommen. Und niemand wusste, warum der Mann das getan hat. Der war ein völlig verschlossenes Buch. Der hat auch vor Gericht mit niemand geredet, weder mit seinem Anwalt, noch mit seinem Gutachter, noch mit den Gerichtspersonen, die ihn befragen wollten. Nichts. Er hat nichts gesagt. Und die Justiz war damals völlig, also die Mainzer Justiz war völlig ratlos. Was machen wir mit dem Mann? Ist der krank? Hat der irgendwie eine psychische Störung? Oder ist der, was steckt denn da dahinter? Wo ist das Motiv? Und das habe ich beschrieben. Und daraufhin rief mich ja Gerhard Mautz an und sagte, Sie werden meine Nachfolgerin. Und er hat mich also gar nicht gefragt, ob ich das werden will, sondern er hat gesagt, Sie werden das. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen und konnte also kaum Ja hauchen und bin aufs Klo gestürzt. Und also war dann die nächste Motivation für das Heulen war, dass ich so überwältigt war davon, ja. Dass also ein Wunschtraum, der für mich also reine Utopie war, ja, plötzlich, das ist so wie der Anruf aus Hollywood eigentlich, ja. Sie haben den Oscar gewonnen. Es war also einerseits die Enttäuschung über die Zeitung, die ich gar nicht verlassen wollte und die mir das nicht zugestanden hat, von dem ich wusste, dass es eigentlich, ja, mein Ding gewesen wäre. Und dann andererseits eben diese Bestätigung, durch den Wunsch von Gerhard Mautz, dass ich es machen soll. Weil er hat zu mir gesagt, ich habe diese Geschichte gelesen, die hätte ich nicht besser schreiben können. Boah. Ja, so war's.
Denken Sie auch mal drüber nach, was mit Ihrem Leben passiert wäre, wenn dieser Anruf nicht gekommen wäre?
Ja, dann wäre ich halt weiter bei der FAZ geblieben und hätte immer geschielt. Wissen Sie, wenn Sie mal bei der FAZ sind, wo wollen Sie denn dann noch hingehen? Da gibt's nicht so viele Möglichkeiten, wo man sagt, ja, das ist jetzt eine Verbesserung meiner Situation. Ja, man ist schon beim angesehensten Blatt, wenn Sie so wollen. Zumindest damals war es auch auf jeden Fall so. Was Besseres als die FAZ gab's eigentlich nicht. Ja, da wäre man vielleicht Fernsehen noch, aber Fernsehen ist nur auch nicht so unbedingt das, was ich wollte ja schreiben, ja, ich wollte nicht irgendwie Ansagerin beim Fernsehen werden. Ich hätte wahrscheinlich immer geschielt, wo es was Besseres gibt und hätte nichts gefunden und wäre halt dann irgendwann wenn ich dann ins Pensionsalter oder vielleicht hätte ich mich auch früh pensionieren lassen und wäre dann wirklich mit dem Hund und einem Enkelkind oder was dann spazieren gegangen, verbittert oder resigniert und hätte mich auch irgendwo aufgegeben. So habe ich mich nicht aufgegeben.
Es ist ganz anders gekommen, liebe Frau Friedrichsen. Heute werden Sie für Ihre Arbeit gefeiert, genießen. In der Branche großen Respekt am Anfang, aber da war das anders. Da gab es auch beim Spiegel Stimmen, die haben gesagt, die schafft das nicht. Die kriegt das nicht hin. Die kann niemals in diese großen Fußstapfen ihres Vorgängers treten. Diesen Argwohn, diese Skepsis, haben Sie das gespürt?
Aber wie? Ich meine, der Spiegel, das ist nun immer schon ein Haifischbecken gewesen. Und man hat mir das überaus deutlich gemacht, dass Gerhard Mautz mich ja nur geholt hat, weil man eine Frau halt leichter los wird. ja, unproblematisch. Also man hat ihm immer unterstellt, er will ja nur zeigen, dass er eben der Größte schlechthin ist und auch nicht niemals abtreten wird und unersetzlich ist. Und ja, dann holt man sich halt so ein Mädle da, nicht? Das war aber überhaupt nicht seine Absicht, sondern er wollte das, was er da installiert hat, was er geschaffen hat, dass das weitergeht, auch wenn er mal nicht mehr kann. Und er hat mich in einer Art und Weise unterstützt, die wirklich großartig gewesen ist. Und sowas von Kollegialität und Hilfsbereitschaft, und also das war sensationell. Er hat mich in die Szenerie eingeführt, in die Branche. Also das war ungeheuer hilfreich für mich. Und dann kam etwas, was mir damals schlaflose Nächte bereitet hat. Also ich kam ja zum Spiegel und dann fiel die Mauer gleich. Und dann war es ja in der Tat so, dann stand Honecker vor Gericht und Milke und die Mauerschützen. Und ich kam nun von der FAZ. Also damals war ja zwischen FAZ und Spiegel also ein ganz, ganz tiefer Graben. Nicht hier in Frankfurt der Hort des Konservativismus und in Hamburg dieses linke Kampfblatt. Ja, was macht die jetzt da, diese Tante da, die da plötzlich gekommen ist? Und das war schon eine Nagelprobe, ob ich da bestehen kann. Und also es war nicht einfach, sagen wir mal so.
Das heißt, das war auch ein politischer Gesinnungstest, den Sie da machen mussten im Spiegel?
Ja, so mag es ja angesehen worden sein. Auf der anderen Seite, die politische Haltung spielt vor Gericht eigentlich weniger eine Rolle. Da geht es um Recht und um Unrecht. Und da ging es darum, wie geht man mit einem Menschen, der politisch sich strafbar gemacht hat oder haben soll, wie geht da die westdeutsche Justiz um mit einem aus Ostdeutschland oder dem Staatschef der ehemaligen DDR und so. Und das konnte man natürlich eigentlich jenseits einer politischen Einstellung beschreiben. Also das war gar nicht mal so schwierig. Schwierig war für mich dieses Belauertwerden von den Kollegen und dieses Misstrauen, das man mir entgegengebracht hat, dass ich das schaffe. Und wie Sie schon gesagt haben, mit den großen Fußstapfen, was glauben Sie, wie oft ich diesen Spruch gehört habe? Sie treten aber in ganz große Fußstapfen. Ja, und trauen Sie sich das wirklich zu? Ja, und Ihre Kinder zu Hause? Und dann, ja, wie machen Sie denn das überhaupt? Ja, und glauben Sie, dass Sie da bestehen können? Und. Also es war furchtbar. Und immer dieses schlechte Gewissen, das einem dann auch noch sogar aus der Nachbarschaft entgegengebracht wurde. So, wenn dann meine Kinder gefragt wurden, ach, das ist aber schön, dass deine Mami heute mal zu Hause ist. Ja, die ist ja sonst nie da, die sieht man ja gar nicht mehr und so. Oh, das war schon hart.
Aber es hat Sie angespornt.
Aber ich wollte diesen Job machen und der hat mich interessiert. Und ich war immer der Meinung, man muss nicht zu jeder Klassenfeier mit selbstgebackenem Kuchen kommen. Man tut den Kindern auch durchaus was Gutes, wenn man ihnen für sie ein Gesprächspartner ist und nicht nur eine Kuchenbäckerin. Und meine Kinder haben das auch relativ schnell kapiert, dass ihre Mama halt nicht immer die Hausfrau spielt, sondern auch noch einen anderen Job hat. Und das war bei uns zu Hause auch in der Erziehung der Kinder eigentlich eine ganz gute Geschichte. Jeder wusste, auch die Kinder, als sie klein waren, wussten, dass jeder seine Aufgaben hat und die zu erfüllen hat. Und dass die Mama keineswegs nur dazu da ist, immer hinter den anderen herzuräumen und den Dreck wegzumachen. Sondern dass man da auch manchmal selber dafür sorgen musste, dass es das Kinderzimmer nicht aussah wie eine Müllhalde.
Sie haben im Rückblick auf Ihre Zeit beim Spiegel gesagt, sinngemäß, 27 Jahre hat der Spiegel mich ertragen und ich habe 27 Jahre den Spiegel ertragen. Was muss man an ihn ertragen?
Also ich habe mehrfach wirklich mit breiter Brust gegen den Zeitgeist geschrieben. Das hat angefangen eigentlich mit dem Montessori-Prozess, wo ein Kindergärtner angeklagt war, also die ganzen Kinder aus dem Kindergarten missbraucht zu haben. Und da war der Auslöser eigentlich, das war ganz witzig. Wir lasen diese Meldung, Gerhard Mautz und ich, wir guckten so, welche Fälle sind in der nächsten Zeit en vogue und so, was muss man machen, wer macht was, denn wir haben ja zunächst noch parallel gearbeitet. Und dann stand da eine Meldung in der FAZ, dass da ein Kindergärtner angeklagt sei und dass es hunderte von Bildern und Filmen gäbe über seine Untaten.
Das heißt, wir reden von den frühen 90ern.
Das war Anfang der 90er, 1993 oder sowas war das. Und dann rief eines Tages einer der Verteidiger dieses Angeklagten an und Gerhard Mautz sagte zu ihm, ja, das ist ja nett, dass Sie an uns denken, aber es gibt doch so viele Beweise hier. Was sollen wir da noch machen? Ich meine, Ihr Mandant hat ja offenbar dieses alles begangen. Und der Anwalt sagte dann, nein, es gibt nichts. Das ist eine völlig falsche Information, die Sie da haben. Es gibt definitiv nichts. So, dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt damit? Und dann habe ich gesagt, also ich fahre mal hin, mal so probeweise. Und schau mir das einfach mal an, ob das stimmt, was dieser Anwalt da erzählt. Oder vielleicht sind es, ich meine, Anwälte erzählen einem ja auch vieles, was nicht unbedingt mit der Realität was zu tun hat. Und ich bin dann da hingefahren und habe dann also meine ersten Zweifel schon mal bekommen. Bin dann an den Tatort gefahren, also zu diesem Kindergarten. Und habe da, es ist nämlich gut, wenn man sich manchmal die Tatorte anschaut, und habe dann gesehen, das war also ein moderner Flachdach-Bungalow aus Glas und Holz. Da konnte man, wenn man vorne reinguckte, konnte man bis hinten in den Garten durchschauen. Man konnte diese ganzen Räume für die Kinder sehen, die Spielzimmer und so weiter. Es war also alles offen. Und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass in so einem Gebäude ein Kindergärtner diese sämtlichen Kinder da vergewaltigen sollte, ohne dass irgendjemand sonst es mitbekommen hat. Und seine Kolleginnen sagten ja, also wir haben gar nichts gemerkt, er hat mit denen wunderbar gespielt und so, also da war nie was. Aber jetzt, wo das alles in der Anklage steht, ja vielleicht war das doch so. Also das war eine ganz merkwürdige Situation. Und ich habe dann Gerhard Mautz gebeten, er möge doch mitkommen, weil ich mir gesagt habe, wenn das falsch ist, wenn diese Anklage nicht stimmt, wenn der tatsächlich nichts gemacht hat, was ich vermutet habe angesichts allein der Örtlichkeit, wegen der Örtlichkeit, dann ist das ein irres Ding, weil die Kinder ja wilde Geschichten erzählt haben, was der Angeklagte mit ihnen alles gemacht haben soll und so. Also mir kam das immer so vor, dass so Erwachsenenfantasien, ja, die diese Kinder da erzählt haben.
Das ist ja ohnehin ein großes Problem. Wie geht man vor Gericht um mit den Aussagen von Kindern?
Von Kindern, genau. Und da habe ich dann Gerhard Mautz gebeten, er möge mitkommen und sich und mal draufschauen, ob er den gleichen Eindruck hat wie ich, ja. Und den hatte er dann und dann kam es ja zu dem ersten großen Gutachten von Professor Köhnken aus Kiel, der gerade aus Amerika oder England gekommen war und sich mit solchen Dingen, also wie das der Suggestibilität von kleinen Kindern auseinandergesetzt hatte. Da gab es ja ähnliche Fälle, nicht in Schulen, wo man behauptet hatte, ein Lehrer hat die alle vergewaltigt und die Kinder haben also tolle Sachen erzählt, ganz fürchterliche Dinge. Die Schulen sind, das sind die Turnhallen, unter deren Boden da irgendwelche Leichen vergraben gewesen sind, also sind aufgerissen worden, man hat nach den Leichen gesucht und nichts gefunden. Und ganz ähnlich war das hier in damals in Deutschland auch gewesen. Und da haben wir dann die ein Spiegeltitel geschrieben, jeder Mann ein Kinderschänder, Fragezeichen. Es war die große Zeit der Beratungsstellen, die damals aus dem Boden schossen. Kindesmissbrauch überall, wenn ein Kind mit schwarzer Farbe zeichnet im Kindergarten, dann ist es ein missbrauchtes Kind und so weiter. Also da ist eine Hysterie damals ausgebrochen, die furchterregend war. Und im Spiegel, muss ich sagen, waren eigentlich vor allen Dingen die Kolleginnen, die waren voll überzeugt davon, dass dieser Angeklagte also ein ganz schrecklicher Kerl ist und dass das alles, was ich da schreibe oder was damals Gerhard Mautz und ich zusammengeschrieben haben, dass das also alles, dass wir völlig falsch liegen. Und dann gab es den Freispruch und naja, das hat man dann so ja, hingenommen. Aber dann gab es den nächsten Fall, nämlich in Mainz, die Wormser Kinderschänderprozesse. Das waren 3 Stück. Da waren 2 Familien angeklagt, die sich zwar spinnefeind waren, aber die trotzdem die Kinder zusammen missbraucht haben sollen. Auch wieder mit ganz ähnlichen Vorwürfen, mit Und man hat gemerkt, man hat mit den Kindern in diesen Beratungsstellen geübt, mit sogenannten anatomisch korrekten Puppen, und hat dann beobachtet, was die Kinder tun. Ja, was tun die Kinder, wenn da irgendwo was ist, was man irgendwo reinstecken kann, dann tun sie das halt. Dann waren sie missbraucht. Und dann sind ihre Eltern dann in U-Haft gekommen, die Kinder wurden aus den Familien rausgerissen. Und das waren 3 Prozesse, die ich beschrieben habe. Ich glaube, 3 Jahre meines Lebens bin ich jede Woche nach Mainz gefahren, weil ich es wissen wollte. Und da gab es Widerstand ohne Ende. Nee, nicht schon wieder. Und Kindesmissbrauch ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt auf der Welt. Natürlich ist Kindesmissbrauch schrecklich, aber diese Hysterie, die damals war, und dass man gesagt hat, egal, was ein Kind erzählt, man muss ihm immer glauben. Ein Kind erzählt über Sexuelles nur die Wahrheit. Ja, das hat man eben dank der Wissenschaft, die dann langsam aktiv wurde und dieses Phänomen der Suggestibilität von Kindern erforscht hat, hat man dann gemerkt, nee, Moment mal, also ja, zum Glück, sie sind alle freigesprochen worden. Und ich vergesse nie, wie eine Mutter eines angeklagten jungen Mannes damals zu mir sagte, wenn sie nicht immer wieder gekommen wären, ich glaube, ich hätte mich aufgehängt, weil ich so den Glauben an die Justiz und überhaupt an die Gerechtigkeit und so verloren hatte, dass mein Sohn da angeklagt wird, der nie irgendwas Böses gemacht hat.
Sie haben gesagt, Sie haben häufig gegen den Zeitgeist angeschrieben. Das haben Sie auch im Falle der MeToo-Bewegung getan. Eine Kampagne, die losgetreten wurde durch den Fall Weinstein in den USA und in Deutschland ebenfalls dazu geführt hat, dass prominente Männer in den Verdacht gerieten, sexuelle Übergriffe begangen zu haben. Wedel ist da ganz prominent. Frau Frittissen, Sie haben die MeToo-Kampagne heftig kritisiert dafür, dass Frauen als wehrlose Opfer dargestellt werden und dass prominente Männer öffentlich vorverurteilt werden. Paralleljustiz in den sozialen Medien haben Sie das mal genannt. Können Sie nachvollziehen, dass Sie für viele Feministinnen ein Feindbild sind, dass ihnen Frauenhass und mangelndes Mitgefühl mit den Opfern vorgeworfen wird?
Ja, natürlich kann ich das nachempfinden. Aber wissen Sie, bei mir steht mal im Vordergrund die Unschuldsvermutung. Es geht nicht an, dass man Menschen, ohne dass irgendetwas Greifbares vorliegt, einfach ruiniert, indem man irgendwelche Behauptungen aufstellt und nach Möglichkeit in verjährter Zeit, also wo auch nichts mehr passiert, wo keiner mehr zur Rechenschaft gezogen wird, wo auch die Frau nicht mehr vor Gericht aussagen muss, was ihr tatsächlich passiert ist, sondern man kann es einfach behaupten und der Mann, gegen den man irgendwas hat, was auch immer, der ist ruiniert für alle Zeiten. Ich meine, ich bestreite ja nicht, dass es übergriffige Männer gibt, um Gottes Willen. Ja, natürlich gibt es das. Aber dann möge man bitteschön diese Vorwürfe auch kundtun zu einer Zeit, wo der dann auch Rede und Antwort stehen muss und möglicherweise, wenn er sich strafbar gemacht hat, auch seine Strafe bekommt. Aber nicht im Nachhinein, wenn nichts mehr passiert, ihn nur halt sozial zu fertig zu machen. Und vor allen Dingen, was mir auch missfällt mittlerweile, ist, das ist ja das eine, also man behauptet, er war übergriffig, aber warum muss man dann auch sein künstlerisches Werk zum Beispiel ausradieren? Ja? Warum muss man ihn um alles bringen, was der sich geschaffen hat? Warum eigentlich? Wenn er sich strafbar gemacht hat, dann soll er vor Gericht Rede und Antwort stehen. Wenn nicht, ja, wenn man es nicht belegen kann, wenn man es nicht beweisen kann, wenn man alle Gelegenheiten, das noch irgendwie greifbar zu machen, verstreichen lässt und dann zu einer Zeit, wo das gerade en vogue ist und wo man gerade die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und der Feministinnen und so weiter bekommt und dann mit der Geschichte rausrücken, also da habe ich, sowas missfällt mir einfach. Und mir missfällt, dass Frauen in dieser Kampagne oder Debatte, wie sie es nennen wollen, eben als die Wehrlosen, die Hilflosen, die ausgelieferten Opfer dargestellt werden, mein Gott, was haben wir eigentlich und meine Generation in den letzten Jahrzehnten gemacht? Wir haben versucht, selbstständig zu werden, eigene Berufe zu haben, auf eigenen Beinen zu stehen, unseren Mund aufzumachen, gleichberechtigt zu sein mit den Männern und haben das ja in vielen, vielen, vielen Berufen und bis hinauf in die obersten Spitzen der Gesellschaft ja auch geschafft. Wir haben eine Bundeskanzlerin, wir haben eine Verteidigungsministerin und so weiter. Kann ja keiner mehr sagen, die Frauen haben keine Chancen in dieser Gesellschaft. Wir haben alle Chancen, wenn wir sie nützen. Natürlich müssen wir eine gewisse Leistung bringen dafür. Wer das nicht tun will, der ist schlecht dran, aber das ist bei Männern ja nicht anders. Auch der Mann muss eine Leistung bringen.
Würden Sie sich als Feministin bezeichnen?
Ich bin bestimmt bin ich eine Feministin? Ich habe mir diese Frage eigentlich noch nie gestellt. Ich war Zeit meines Lebens finanziell unabhängig, obwohl ich verheiratet bin. Der letzte Mann, der für mich was bezahlt hat, war mein Vater. Und das war ja auch in Ordnung so. Aber von da an, dann, als ich das Haus verlassen habe oder als mein Studium zu Ende war, stand ich auf eigenen Füßen und bin mit meinem Mann nicht ohne Grund 40 Jahre verheiratet, aber nicht deswegen, weil ich sonst nicht existieren könnte. Ich könnte sehr wohl ohne eine finanzielle Unterstützung, ich brauche keine finanzielle Unterstützung, ganz im Gegenteil, existieren. Also das war für mich nie eine Frage. Und ich wehre mich wirklich dagegen, dass wir Frauen irgendwie Opfer sind oder sowas. Also wenn mir einer zu nahe tritt, dann weiß ich sehr wohl, ihn zurückzuweisen. Und manchmal muss man dann vielleicht auch auf irgendeine berufliche Chance verzichten, wenn man sich auf das Spiel nicht einlässt. Ja gut, aber dann gibt's halt eine andere Chance dafür. Auch Herr Weinstein oder andere sind ja nicht die einzigen Filmproduzenten oder Filmregisseure oder Musiker oder was weiß ich, Dirigenten und so. Es gibt ja noch andere, ja.
In den SWR2 Zeitgenossen spreche ich mit der Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen. Frau Friedrichsen, der Prozess, der Sie in den letzten Jahren am meisten beschäftigt haben dürfte, ist der NSU-Prozess. 5 Jahre wurde verhandelt, am Ende waren es insgesamt 438 Prozesstage. An wie vielen davon waren Sie dabei?
Ich habe sie nicht gezählt, aber es dürften so um die 400 wohl gewesen sein. Also es waren relativ wenige, wo ich nicht da war. Es war mal vielleicht, wenn ich in Urlaub war oder so, aber dann wurde ich vertreten und dann wurde mir zugeliefert, was da geschehen ist. Also ich war schon sehr oft dabei.
Sie sind in München aufgewachsen, zur Schule gegangen, auf eine Klosterschule im Stadtteil Nymphenburg. Dass dieser historische Prozess über ein Nazi-Trio, das aus rassistischen Motiven heraus 10 Menschen umgebracht hat, ausgerechnet da in Ihrer Heimat stattgefunden hat, ging Ihnen das nahe?
Ach, ich weiß nicht. Ich habe das eigentlich weniger mit Heimatstadt in Verbindung gebracht, sondern ich habe mir natürlich überlegt, wieso landete dieser Prozess ausgerechnet in München? Der hätte ja auch woanders stattfinden können, vor einem anderen Oberlandesgericht. Also man hätte schon auch woanders hingehen können, zumal die Platzfrage in München durchaus eine schwierige gewesen ist. Dieser einzige zur Verfügung stehende Hochsicherheitssaal hatte ja nur 100 Zuschauerplätze. Ja? Und insofern hatte man sich die Frage gestellt, warum gerade München? Böse Zungen haben dann gesagt, ja, weil dann der 6. Strafsenat mit Herrn Götzl dafür zuständig ist und Herr Götzl hat ein hohes Ansehen als Richter. Aber dass das mich das also irritiert hat, weil es meine Heimatstadt ist. Im Gegenteil, so ein Prozess dient ja auch irgendwo der Reinigung. Ja, es sind Straftaten geschehen und die werden dann geahndet. Und das hat in meiner Heimatstadt stattgefunden. Na gut, damit kann ich auch leben.
Ich frage auch deshalb nach dem persönlichen Bezug, weil der Terror der Nationalsozialisten Teil ihrer Familiengeschichte ist. Ihr Vater, ein Däne, hat das Konzentrationslager Auschwitz überlebt, ihnen aber nie etwas über diese Geschichte erzählt. Ja. Sie haben es erst nach seinem Tod erfahren von ihrer Mutter. Sind das Erinnerungen, die im NSU-Prozess nochmal hochgekommen sind?
Eigentlich weniger. Was mir zu schaffen gemacht hat, war, dass ich eigentlich gedacht habe, zu Beginn dieses Prozesses oder vor dem Prozess, als man dann plötzlich von diesen ganzen Taten erfuhr und wer das gemacht hat. Also die Taten kannte man ja, aber die Täter waren ja lange Zeit nicht bekannt. da habe ich es fast nicht für möglich gehalten, dass angesichts unserer Geschichte, ich habe ja auch Geschichte studiert, kommt ja noch hinzu, dass sowas überhaupt wieder möglich war in unserem Land. Dass es einen irgendwie im Untergrund einen rechten Sumpf gibt, der solche Blüten treibt. Dass es junge Leute gibt, die doch eigentlich sich mit der Vergangenheit unseres Landes auseinandersetzen müssten und dass die das nicht zur Kenntnis nehmen wollen, dass die nach, also diese NSU-Täter sind nach Buchenwald gegangen, haben sich da irgendwie völlig unmöglich aufgeführt in so stilisierten SA-Uniformen und so und haben da das im großen Gaudium da sich da produziert, dass sowas möglich ist. Also da kommen wir wieder an den Punkt, Menschen ohne irgendein Mitgefühl. Frau Zschäpe hat dann während des Prozesses, als sie dann angefangen hat, also irgendwie sich doch zu äußern oder über ihren Anwalt zu äußern, mitteilen lassen, dass sie erst durch dieses Verfahren, jetzt im Laufe dieses Verfahrens mitbekommen habe, was diese Taten angerichtet haben. Ja, wie blöd muss man denn, Entschuldigung, sein, nicht auf die Idee zu kommen, ich knalle hier jemand ab, der eine Familie hat, der ein Mensch ist, wie jeder andere auch, der in seiner Umwelt lebt und da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber. Ich merke das erst jetzt nach 4 Jahren oder so Verhandlungen, dass da eine Familie war und dass da Leid entstanden ist, dass da Menschen geweint haben und Kinder ihren Vater oder Mütter ihre Söhne verloren haben. Ja, also was will diese Frau uns eigentlich hier mitteilen? Das ist doch unglaubwürdig bis in die Haarspitzen.
Am Ende, Mitte 2018, fiel dann das Urteil lebenslang für Beate Zschäpe, mehrjährige Haftstrafen für die 4 Mitangeklagten. Sie haben es bereits erwähnt, seitdem passierte der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag auf die Synagoge in Halle, die Tat von Hanau. Also wenn man den NSU-Prozess unter dem Gesichtspunkt der Abschreckung betrachtet, ist er gescheitert?
Unter dem Gesichtspunkt der Abschreckung, ja, absolut.
Das heißt aber auch, der Rechtsfrieden, den ein Strafprozess eigentlich herstellen sollte, der ist im Falle des NSU-Prozesses nicht gegeben. Frau Friedrichsen, was ist Ihre Einschätzung? Wird uns der Rechtsterrorismus in den nächsten Jahren weiter begleiten?
Ich fürchte ja. So wie sie in die Entwicklung jetzt da ist, plötzlich melden sich hier Menschen zu Wort oder begehen Taten, die früher sich das wohl nicht getraut hätten. Aber jetzt plötzlich finden sie eine Umgebung, in der das, ja, bestärkt natürlich auch durch die AfD, nicht? Wo viele dann ihre Heimat sehen. Ja, da darf man das dann ruhig mal laut sagen, ja? Dass man die Ausländer nicht mag und so weiter und dass das, was man da alles unternehmen muss und so weiter. Das kann man ja nicht mehr, man kann die Zeit nicht mehr zurückdrehen. Wir haben jetzt diese Situation. Und insofern ist der Sie haben recht, ist der NSU-Prozess gescheitert, auch wenn er als Strafprozess an sich gesehen, also genau sein Ziel erreicht hat. Nicht? Die Angeklagten sind differenziert nach Tatbeitrag und verurteilt worden. Aber in die Gesellschaft hineingewirkt hat dieser Prozess nicht. Ganz im Gegenteil. Ich hatte bei dem Lübcke-Mord, war eigentlich mein erster Gedanke, ja, ist das, hat diese Tat vielleicht einer begangen, der sich so als Vollstrecker sieht. Nicht? Die NSU-Täter wollten ja auch Repräsentanten des Staates angreifen. Und Herr Lübcke war nun ein Repräsentant des Staates. Ja, hat da einer sich ausgedacht, das mache ich jetzt. Die haben sich leider vorher umgebracht, Mundlos und Böhnhardt, aber ich bin ja noch da, ich kann das jetzt noch machen. Ich weiß es nicht, aber möglicherweise, es gibt Trittbrettfahrer, es gibt solche, die sich dann ermutigt fühlen. Es gibt verwirrte Köpfe, so wie der in Hanau offensichtlich, der jetzt der Meinung ist, also er muss jetzt die ganze Welt von Völkern befreien, die seiner Meinung nach nur Unheil bringen und was weiß ich, was in dessen Kopf da noch an Fürchterlichkeiten vor sich gegangen ist. Herr Breivik war ja so ähnlich. Ich habe ja auch diesen Breivik-Prozess miterlebt in Oslo. Nicht, der dann da mit seiner weißen Ritterschaft da Europa befreien wollte von den Muslimen und so. Also da kann ein einzelner Strafprozess, kann dann, wenn so etwas mal laut wird und sich Raum verschafft und auch noch Unterstützung in der Gesellschaft findet, zum Teil zumindest, kann ein einzelner Strafprozess nichts ausrichten. Das ist dann, der ist zu schwach. Also die Strafjustiz kann vieles, aber sie kann nicht die ganze Welt heilen.